Unser heutiger Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft ist Stefan Goletzke. Und Stefan hat mit zwei Studienfreunden zusammen gegründet. Und die erste Gründung ist erstmal schiefgegangen. Das passiert ja häufiger. Die zweite funktioniert dafür umso besser. Und deswegen ist es eine coole Geschichte, die nicht nur zeigt, wie man auf Amazon erfolgreich wird, sondern auch zeigt, dass man sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen muss oder sollte, dass es immer eine zweite Chance gibt. Und die Geschichte hinter Boxio zeigt auch, wie man das Konzept des Lean Startup, des sogenannten Minimum Viable Products, richtig gut umsetzt. Also mit wenig Geld sehr schnell testen und verstehen, ob es für ein Produkt einen Markt gibt, bevor man sehr viel Geld in Produktentwicklung und Vertrieb investiert, um dann zu merken, dass niemand das Produkt haben will. Stefan und seine beiden Mitgründer haben es umgedreht. Das ist einer von vielen richtig interessanten Aspekten hinter der Geschichte von Boxio. Und die beginnt genau jetzt. Los geht's.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Das ist vielleicht auch was Besonderes an der Szene, an der Branche. Die Leute sind halt unterwegs. Wir sind in einem Urlaubsthema, so, es ist einfach, glaube ich, positiv besetzt und wenn wir das als Marke sozusagen mitspielen, dann passt es auch. Ne?
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Stefan.
Moin Jan.
Diejenigen, die diesen Podcast jetzt nur hören können und nicht sehen, die sehen nicht das, was ich sehe, nämlich einen Pullover, auf dem steht groß die Brand Boxio. Und das, was man sagen kann, mit Boxio seid ihr in einem Bereich unterwegs, der mir nicht ganz fern ist. Ich habe mit meinem besten Freund die gute Tradition, dass wir versuchen, einmal pro Jahr irgendwo nach Südeuropa zu düsen, mit einem Wohnmobil und ein bisschen campen zu gehen, so als Boys Trip. Und eure Produkte helfen dabei. Erzähl mal, was sich hinter Boxio verbirgt.
Der Name kommt von dem Format unserer Produkte. Also wir haben Camping-Zubehörartikel in der Eurobox, also ungefähr so Bierkasten groß. Wir haben mal angefangen mit einer mobilen Trenntoilette und mittlerweile haben wir auch mobiles Waschbecken, mobilen Kocher, mobile Kühlbox. Ihr könnt unsere vier Boxen nehmen, die in den Kofferraum packen, Dachzelt oben drauf und könnt eigentlich mit jedem herkömmlichen PKW einfach losfahren. Ne? Ob jetzt zum Surfen oder zum Festival oder so. Man hat einfach so das ganze Camping-Equipment, was man so braucht, in vier kleinen, stapelbaren, leichten Boxen.
Du hast Boxio nicht alleine gegründet, sondern, glaube ich, mit zwei Freunden aus der Uni heraus, ja?
Genau, also meine beiden Mitgründer, David und David, sind beides Maschinenbauingenieure und ich bin BWLer. Und eigentlich haben wir 2016 die Duschkraft GmbH gegründet, die hinter Boxio steht. Und wir haben zum Anfang eigentlich ein ganz anderes Produkt gemacht.
Erzähl mal, was das war.
Wir haben Luftentfeuchter für Duschen gemacht, also quasi ein Hardwaregerät, was so in der Dusche installiert wird und dann während des Duschens die Luft entfeuchtet. Da hatte David sozusagen die Idee zu und meinte, hey, wir können das mal machen. Sozusagen das Ziel ist, Schimmel zu vermeiden und einfach, dass du aus der Dusche kommst und die Spiegel nicht mehr beschlagen. Ja, da haben wir so eine klassische Startup-Journey eigentlich gemacht und haben drei Finanzierungsrunden gemacht, haben das Produkt sozusagen zum Patent angemeldet, haben das fertig entwickelt, haben die Geräte gebaut und angefangen zu verkaufen, waren auch im Fernsehen, so bei ProSieben, das Ding des Jahres in der Live-Show, das war auch ziemlich aufregend, ist schon wieder verdammt lange her.
Ja. Das war die Show mit Joko, ne?
Genau, mit Joko, ja. Genau. Ja, da sind wir dann sozusagen das Produkt fertig. Wir sind im Markt gegangen und haben uns erstmal so mit so einem strukturierten Vertrieb irgendwie auf Hotels gestürzt und haben so Hoteliers überzeugt, ihre Bäder zu sanieren. Dann kam die Pandemie und Hotels haben gesagt, wir sanieren hier gar keine Bäder mehr. Uns werden hier nur die Zimmer storniert. Das war eine ziemlich blöde Phase. Und da haben wir es aber geschafft, sozusagen das nochmal zu pivoten in Richtung Wohnungsbaugesellschaften und haben unsere Produkte sozusagen so als Piloten 5 bis 20 Geräte an Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Haben das auch richtig gut hingekriegt. So haben jetzt, glaube ich, 60, 70 Wohnungsgesellschaften in Deutschland, die unsere Produkte im Einsatz haben. Und unsere Idee oder unsere Vorstellung war immer, dass die unsere Produkte einsetzen und dann nach einem halben Jahr ihren Wohnungsbestand ausrollen. Ja, und dann müssen wir uns nur noch Gedanken machen, wie wir das Ganze produzieren können. Deren Idee war, ja, wir gucken uns das mal 10 Jahre an und wenn nach 10 Jahren kein Schimmel kommt, so, dann bestellen wir mal nach. Ja? Okay. Also dieses Eisen liegt noch im Feuer, aber wie du denken kannst, sind die 10 Jahre noch nicht um.
So. Ja, langer Sales-Zyklus auf jeden Fall.
Genau, genau. Ja.
Okay. Und wie seid ihr dann von der Dusche zur Trenntoilette und anderen Campingutensilien gekommen? Ist das, wart ihr selber immer auf Festivals und hattet irgendwie selber den Schmerz, dass es keine guten Projekte gibt? Oder wie kommt man auf einmal auf sowas Fancyes wie eine Trenntoilette?
Ja, das Witzige ist, dass wir auch da sozusagen zu dritt im Gründerteam eigentlich so verschiedene Berührungspunkte mit hatten. So. Also initial hat Arvid, der hat sich so ein Bauwagengestell gekauft und da so ein Haus drauf gebaut. Das war noch so während der Gründungsphase, quasi ohne Geld, einfach das günstig Mögliche. Heute würde man Tiny House sagen oder so. Und der war auf der Suche nach einer Toilette für seinen Bauwagen, oh, und hatte keinen Wasseranschluss und hatte aber auch so diesen Nachhaltigkeitsanspruch, eine Weile recherchiert, ist dann auf Trenntoiletten gekommen. Also Toiletten, wo quasi das Flüssige und das Feste getrennt werden, sodass das umweltfreundlich entsorgt werden kann und nicht riecht und so. Und als er da am Markt geguckt hat, da waren die alle super teuer. Die wollten irgendwie 500 bis 1000 Euro haben für ja so eine Trenntoilette. Das war ihm zu viel, deswegen hat er das selber gebaut, wie er auch dieses ganze Haus selber gebaut hat. Ja, fand das da schon spannend. So, dann waren wir irgendwie 2020, während der Pandemie haben wir so einen Gemeinschaftsgarten mit unseren Kindern gemacht und hatten wieder das Thema, dass wir irgendwie eine Toilettenlösung brauchten. Und er meinte, du, ich habe hier seit 3 Jahren irgendwie so eine Trenntoilette, funktioniert echt gut, lass uns eine kaufen, ist toll. Wir haben wieder geguckt, die Toilettenpreise waren immer noch so bei 500 bis 700 Euro und es war uns auch damals immer noch zu teuer, sodass Arvid wieder eine selbst gebaut hat. Dann kam ja unser David mit ins Spiel, der zu der Zeit so einen alten Volkswagen Transporter, so einen T3, umgebaut hat und da so diese Euroboxen auch für verwendet haben. Das ist ganz üblich im Van-Ausbaubereich diese Boxen zu verwenden. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo wir gesagt haben, hey, man könnte eigentlich mal so eine Toilette in so eine Eurobox reinbauen. Und dann hätte man die kleinste, leichte und beste Toilette fürs Vanlife. So ist die Idee entstanden.
Okay, und dann habt ihr tatsächlich angefangen, zu Hause irgendwie einen Prototypen zu bauen, mal Probe zu sitzen. Und also wie ging es dann weiter von der Idee?
Also das Gute ist ja, wir haben sozusagen diesen Startup-Weg gemacht und auch Finanzierungsrunden gemacht. Dadurch haben wir in Rostock eine kleine Montagehalle und haben da ja auch noch 3 weitere Ingenieure mit dabei. Und waren so in dieser Übergangsphase, war eigentlich das Marketing- und Sales-Team verzweifelt dabei, Duschkraftprodukte zu verkaufen. Und das Entwicklungsteam hatte eigentlich keinen Bock mehr drauf und hat sozusagen sich voll auf diese Toilette konzentriert. Und haben da unzählige Prototypen gebaut und das unzählige Abformmuster und all sowas, bis wir endlich so die perfekte eigentlich hatten. Ja, und dann hat David zum Glück sozusagen den Mut gehabt, einfach so einen kleinen Online-Shop zu bauen. Zu sagen, guck mal hier, das ist ein 3D-Rendering, das hier ist ein Preis. Wir stellen das mal live und verkaufen das mal. Liefertermin in 5 Monaten.
Weil es das Produkt noch gar nicht gab.
Also weil es das
nur Produkt den Prototypen.
Noch, genau, es gab nur Prototypen. Okay. Genau. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das ganz lean, wie man so schön sagt. Wir investieren mal 500 Euro Marketingbudget und wenn wir dann 300 Stück bis März verkaufen, dann ziehen wir es durch. So, und jetzt haben wir so Weihnachten 21 online gestellt und haben, glaube ich, so am ersten Tag, 3, 4 an Freunde verkauft. Am zweiten Tag dann 1 an Fremden, am dritten Tag dann 2 an Fremde und ja, sind so mit ganz kleinen Tagesbudgets eigentlich in so Werbekampagnen gegangen und haben die dann irgendwann nach 2, 3 Tagen eigentlich jeden Tag verdoppelt, weil immer sozusagen je mehr Werbeeinsatz verdoppelt, Verkäufe verdoppelt, sodass wir, glaube ich, im Januar, so nach 30 Tagen hatten wir die 300 Stück drin, hatten das Marketingbudget auch schon verballert, aber hatten plötzlich das Problem, dass wir die Dinge auch bauen mussten, ja. Auf dem Scale.
Ja. Das ist ja im besten Sinne eigentlich das umgesetzt, was der Eric Ries ja so mit dem Konzept des MVP, des Minimum Viable Product, ja, eigentlich immer so auch in seinem Buch ja beschrieben hat, wie man es genau machen soll. Man kann es erstmal so ein bisschen faken und ein Produkt verkaufen, das es noch gar nicht gibt, um zu gucken, ob es sich überhaupt lohnt, das Produkt zu bauen und zu produzieren. Ja, geil, dass das genauso funktioniert hat. Also dann waren die ersten 30, 40, 50 Toiletten verkauft. Wie ging es dann weiter? Wo und wie baut man dann Toiletten at scale?
Ja, du sagst es, ne? Es ist so dieser MVP Lean Startup Ansatz gewesen, den wir da gemacht haben, den wir nur machen konnten, weil wir halt vorher schon 4 Jahre es anders gemacht haben, schon die Strukturen im Grunde hatten. Ne? Den Duschkraft, den haben wir perfekt zu Ende gebaut, perfekt durchzertifiziert, dann erst am Markt gebracht. Und hier haben wir es quasi umgedreht. Ja, wir haben, ich meine, so im Januar, Februar hat das Team dann gerechnet, okay, können wir die Dinger selber bauen? Und wir waren ja im Dezember, also wir haben auch gehofft, dass es in der Saison sozusagen ein bisschen mehr wird und haben ausgerechnet, wir brauchen irgendwie 100 Palettenstellplätze, um das fertig zu bauen. Und hatten 12 in unserer 100 Quadratmeter großen Halle, mit der wir 3 Jahre gut hingekommen sind. Sodass wir dann ja in Rostock vor Ort zu einem guten Logistiker gegangen sind, mit dem wir heute immer noch sehr zufrieden zusammenarbeiten, der erstmal so Fläche und so leichte Arbeitsschritte übernehmen konnte. Und das Coole war, dass ja die ersten Lieferanten für unsere Produkte waren die gleichen, die auch Duschkraftprodukte, Teile gebaut haben. Also das Gehäuse vom Duschkraft ist quasi wie der Trenneinsatz von der Toilette gewesen. So dass wir da schon diese Lieferantenstruktur haben. Es braucht ja sozusagen diese, so Hardware zu bauen, hat ja immer einen gewissen Vorlauf, bis die Lieferanten dich ernst nehmen. Und ja, dann haben wir quasi Lieferanten aus ganz Deutschland mit Einzelteilen beauftragt. Die wurden alle nach Rostock geschifft und wir haben das Ganze dann hier sozusagen zusammen konfektioniert und dann ab Ende März an die Kunden geschickt.
Okay. Und tatsächlich war der Online-Shop war für euch der Startpunkt. Wie ging es dann weiter? Offensichtlich seid ihr heute auf Amazon aktiv, aber wann kam so diese Entscheidung, Amazon zu machen? Habt ihr irgendwie auch überlegt, vielleicht andere Kanäle, die noch so spezifischer auf Camping ausgerichtet sind, damit loszulegen? Also wie ging es dann weiter?
Ja, auch das ist wieder witzig, weil es auch wieder eigentlich auf Davids Idee basierte. Ich war eigentlich zu der Zeit Amazon, nicht unbedingt Fan. Ja, es war so diese Zeit, wo so überall schlechte Amazon-Dokus waren und schlechte Arbeitsbedingungen, ist alles nicht so gut. Und ich wollte das sozusagen nicht mit meinem Konsum unterstützen und war eigentlich anti-Amazon. Und David meinte aber immer, ey, das ist das perfekte Amazon-Produkt eigentlich so vom Preispunkt her. Und wir sind Preis-Leistungsführer. Ne? Es gibt sozusagen die anderen Toiletten immer noch so, die vielleicht ein bisschen hochwertiger sein könnten, aber wir haben sozusagen das leichteste und ja, wie gesagt, Preis-Leistungspunkt am besten. Und da ist Amazon ja einfach unendlich stark. Ja, und dann haben wir halt beschlossen, okay, wir verkaufen das Produkt auch auf Amazon. Der Online-Shop war für uns naheliegend, weil wir ja den Duschkraft schon genauso verkauft haben. Und als ich damals bei Das Ding des Jahres war, da hatten wir halt schon auf Shopify umgestellt, weil das so der Shop war, der halt mit der TV-Nachfrage mitskalieren konnte. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen in das YouTube Amazon FBA Game eingenerdet und habe das dann in 2-3 Monaten hingekriegt, dass wir mit unseren Produkten erstmal live waren und verkaufen konnten auf Amazon, genau.
Und wie schnell hat der Kanal dann für euch gut funktioniert oder wie viel ist dann auch, wenn man so ohne Erfahrung mit so ein bisschen YouTube-Wissen loslegt, wie viele Fettnäpfchen gab es auch, wie viel Lehrgeld habt ihr bezahlt oder auch nicht?
Wir sind da relativ entspannt, also was heißt entspannt, es war halt so eine richtig wilde Phase eigentlich, als ich habe damals einen LKW-Führerschein gemacht für so ein großes Wohnmobil und ich weiß noch, da war so ein Theorieunterricht und dann saß ich immer von, weiß ich nicht, 18 bis 21 Uhr in diesem Theorieunterricht und saß aber immer in der letzten Reihe und habe eigentlich nur Kundensupport-Anfragen beantwortet, ne? Weil wir hatten Lieferzeiten von, ja, ich sag mal 4 bis 8 Wochen, wir haben durchschnittliche Antwortzeit auf Kundenanfragen von 7 Tagen gehabt, so das war so die absolute Kundensupport-Hölle, so, die wir versucht haben irgendwie zu managen und parallel dann halt die anderen Kanäle eher so stiefmütterlich hochgezogen. Wir haben da, glaube ich, schon ein bisschen was liegen lassen so in der ersten Zeit und ich hatte erst so ab September nochmal richtig Zeit, da richtig reinzugehen. Hab dann so mit Helium 10 die ganzen Keyword-Analysen, Recherchen gemacht, mich dadurch das Ganze, durch die ganzen Help-Videos, die ich unglaublich großartig finde, durchgearbeitet und dann so angefangen, die Produkte zu optimieren. Und plötzlich hat sich unser Umsatz verdoppelt im September, wo wir so eigentlich aus der Saison rausgehen. Haben dann quasi sozusagen ein bisschen besser gelernt, wie Amazon funktioniert. Und sind dann, das was sozusagen da unser September-Peak war dann auch ja ähnlich im nächsten Jahr. Aber der Sommer war halt viel höher. Also wir haben da eher viel liegen lassen, ne?
Okay.
Das waren so die ersten Verluste bei Amazon.
Und wie bespielt ihr den Kanal heute? Also er scheint ja für euch extrem wichtig geworden zu sein. Wie habt ihr so euer Setup jetzt gebaut über dich und dein YouTube-Learning-by-Doing-Wissen hinaus?
Ja, also ich glaube und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das so der beste Weg ist eigentlich so, dass man sich selber voll reinnerdet. In so neue Themen, das einmal selber macht, um zu verstehen, wie es geht. Ich habe das sozusagen alleine, ich habe einen Monat eigentlich mich voll drauf fokussiert, da besser zu werden, das alles zu verstehen. Dann haben wir irgendwann die PPC-Kampagnen gestartet, haben dafür eine Kampagne mit dazu genommen, eine Marketingagentur. Was man aber meiner Meinung nach halt erst machen sollte, wenn man weiß, wie die Amazon-Ads funktionieren. Weil sonst kommt da die Agentur, verspricht dir sonst was und du kannst es nicht nachvollziehen, du kannst es nicht kontrollieren. So dass man zum Anfang darüber noch mehr weiß. Ne? Heute haben wir 1-2 Mitarbeiter eigentlich, die so sich voll darauf konzentrieren, dass unsere Listings perfekt sind, dass die FBA-Lager voll sind. Und wir haben mit Moin Marketing auch jetzt nochmal eine neue Agentur, auf der wir eigentlich alle Werbeformate auf Amazon auch bespielen und nutzen.
Und ihr macht vor allem oder ausschließlich Amazon Advertising oder ist nicht gerade so dieses Thema Camping, Outdoor-Life eins, das auch extrem gut zum Beispiel auf Social Media funktioniert?
Ja, genau. Also wir haben ein großes Team. Wir sind mittlerweile so 20 Leute und bespielen alle nötigen Kanäle. Das ist sozusagen, ich habe ja erzählt, dass wir mit der Toilette gestartet sind. So ein Jahr später haben wir dann das Waschbecken dazugenommen und nochmal ein Jahr später endlich Kocher und Kühlbox. Mit der Toilette sind wir unglaublich stark auf Google, weil wir halt einfach sozusagen diesen Preis-Leistungsführer da haben. Und die Leute, die nach Produkten suchen, die kaufen dann unseres. Mit dem Waschbecken, das ist so eine ganz neue Erfindung, die es vorher eigentlich nicht gab, dass die Leute nicht mehr selber sozusagen ihre Wasserversorgung einbauen müssen, sondern einfach die Box nehmen können. Das ist mehr so ein Thema für so einen Meta-Kanal, wo ja Vanlife-Influencer darüber berichten oder so UGC-Cons, dass man das Produkt ein bisschen mehr in Aktion zeigen muss und so. Genau, das bespielen wir da auch.
Okay, und um einmal noch so die Frage der Marketing- und Vertriebskanäle abzuschließen, sind auch Offline-Ketten wie zum Beispiel, also in Hamburg bei uns ist ja Globetrotter zum Beispiel ein großer Name, gibt ein paar andere. Ist das für euch auch ein relevanter Kanal oder sagt ihr wirklich online und da auch D2C, also eigene Kanäle, ist euer Fokus und sonst nichts?
Wir haben das so peu à peu aufgebaut. Also von Anfang an war eigentlich unser Online-Shop so der wichtigste Kanal. Dann haben wir Amazon dazugenommen. Und dann haben wir auch den, für uns ist es im Grunde B2B-Vertrieb. Und weil du Globetrotter angesprochen hast, Globetrotter verkauft unsere Produkte auch. Wir sind auch auf Messen, wir sind auch bei anderen Camping-Großhändlern wie Camping Wagner, Fritz Berger, sind wir auch gelistet, haben das allerdings nie so richtig strukturiert angegangen, sondern sind da eher, da sind die Händler eher auf uns zugekommen. Ja, da haben wir auch, die zum Anfang vertrösten müssen. Wie du denken kannst, so, das war die Frage zum Anfang. Gerade Amazon ist ja auch nicht so glücklich, wenn man jetzt so eine FBM-Bestellung ein bisschen zu spät raussendet. Was aber, wenn du 4 bis 8 Wochen Lieferzeit hast, schon mal vorkommt, sodass wir da auch ein bisschen zu tun hatten, sozusagen die Logistik so hinzukriegen. Ne? Gerade so ein Produkt, was halt in Deutschland gebaut wird, hat den Vorteil, dass du relativ schnell nachbefertigen kannst, aber irgendwann ist halt auch dann, musst du halt immer die Produktionskapazität mit hoch. Ziehen. Und hast halt immer im Hinterkopf, es könnte noch was kommen. Ich weiß, wenn du auf einen Container wartest, dann weißt du, wenn der Container nicht da ist, kannst du nichts verkaufen. Wenn du Einzelteile kriegst, hast du, vielleicht kann ich noch 10 bauen, kann ich auch noch 10 verkaufen und dann sind 12 geworden und es kommen nur noch 8 raus oder so und dann stehst du ein bisschen blöd da.
Okay, ja. Und wie ist heute so der Split zwischen den einzelnen Kanälen? Ist Amazon mittlerweile für euch der wichtigste Kanal?
Nee, der wichtigste Kanal ist, würde ich sagen, immer noch unser Online-Shop. Amazon ist aber definitiv der zweitwichtigste Kanal und dann kommen so B2B und Messen direkt. Es gibt ja auch große Campingmessen und Festivals und Events, wo wir auch unsere Produkte mitverkaufen. Genau, das variiert nach den Ländern auch so ein bisschen. Also gerade in Deutschland ist unser Shop halt mit Abstand das Wichtigste. Wir verkaufen ja auch in Amerika. Da ist Amazon zum Beispiel etwas wichtiger als der eigene Shop.
Was sind denn so die übrigen Auslandsmärkte? Also USA würde ich gleich gerne mal gesondert drauf eingehen. Was sind denn andere besonders Outdoor- oder Camping-affine Länder?
Wir haben aus unserer Duschkraft-Vergangenheit, da haben wir auch schon versucht, international zu verkaufen, schon, ich sag mal, im dritten Monat angefangen, europaweit zu verkaufen. Einfach nur mit Computerübersetzung und computerübersetzten Ads. Also bevor wir die erste ausgeliefert haben, haben wir schon welche nach Österreich und in die Schweiz verkauft. Von daher verkaufen wir in die gesamte EU, verkaufen auch nach Nordamerika, jetzt auch nach UK, was ich intuitiv immer noch zu Europa ziehen würde, aber was es ja nicht mehr ist. Es korreliert, würde ich sagen, mit der Bevölkerungsdichte der Länder. Ne? Also ich sag mal, Deutschland ist wichtig, dann Frankreich, dann UK, dann USA und je mehr Leute da sind, desto mehr Leute müssen auf Klo, desto mehr Leute kaufen unsere Produkte.
Ja, okay, also innerhalb der EU macht ihr Pan-EU, vermute ich. Erzähl mal ein bisschen was zu UK und dann auch zu USA, wie da euer Setup ist und was da für euch gut funktioniert, was schwierig ist.
Ja, also dank unserem Logistiker konnten wir von Anfang an eigentlich FBM in alle Märkte liefern. Ne? Über DHL können wir da einfach nach Spanien liefern, wenn wir wollen. Dann haben wir irgendwann aus Effizienzgründen auch FBA dazugenommen. Im ersten Gedanken eigentlich nur, um auf den Auslandsversandmärkten Geld zu sparen. Dann aber gesehen, dass FBA natürlich auch für Deutschland, was glaube ich alle Händler bestätigen können, total relevant und wichtig ist. Nutzen das sozusagen jetzt dafür auch sehr stark. Ja, UK haben wir lange selbst versucht, sind aber ehrlicherweise so ein bisschen, also den Versand selber versucht, sind aber auch so ein bisschen immer an den Zollthemen gescheitert. Also wir sind registriert und wir haben alle Umsatzsteuernummern, aber wir haben diese Verzollung nie hundertprozentig hingekriegt, sodass wir jetzt vor kurzem dazu übergegangen sind, dass wir über dieses Avask und Amazon Konstrukt quasi Ware zu FBA UK einliefern und diese aus den FBA-Warenlagern in UK alle Bestellungen versenden. Also auch wenn jemand bei uns im Shop bestellt, dann versenden wir das auch über das Multichannel-Fulfillment von Amazon und Amazon ja sowieso. Genau.
Okay, und wenn du jetzt, also ich habe im Vorfeld, als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich mitbekommen, dass das Thema USA bei euch auch nochmal so ein bisschen einen besonderen Twist hatte, weil es da ein Accelerator-Programm gab. Hm? Für die, die das noch nicht kennen, was verbirgt sich dahinter?
Genau, es gibt so diesen German Accelerator und der kam im Sommer 23 auf uns zu. Nee, Sommer 22, auf uns zu, als wir sozusagen, da hatten wir so ein halbes Jahr Boxio verkauft und die kamen uns einfach zu und meinten, ey, habt ihr nicht vielleicht Lust, eure Produkte in Amerika zu verkaufen? Und da war eigentlich so der erste Impuls, ja, Lust auf jeden Fall, cool ist das. Also ist einfach persönlich sehr interessiert, aber irgendwie vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Aber wir gucken uns das mal an. So, dann dieses Accelerator-Programm ist im Grunde, man bewirbt sich darauf, man muss tiefe Marktanalysen machen, muss sich sozusagen so ein bisschen ja vorbereiten, um sich zu qualifizieren. Wenn man dann ausgewählt wird, dann ja hat man sozusagen Aufenthalte in den USA und vor allen Dingen so Mentorenstunden, wo so erfahrene Unternehmer einem helfen und einen beraten. Also ich kann das nur jedem empfehlen, da über diesen German Accelerator den Weg zu verdienen. Ja, wir haben das dann nochmal ein Quartal rausgezogen und waren dann aber im ersten Quartal 23 in dem Batch des German Accelerators. Dann bin ich erst einmal für 2 Wochen in Silicon Valley geflogen, habe da so ein bisschen mehr Land und Leute kennengelernt und irgendwann dann im März, April war da die Abschlussveranstaltung in New York mit so einem Pitch in einem Amazon Lab von AWS, glaube ich, aber ja.
Ja. Okay, ihr seid mittlerweile ja gar nicht mehr so kleine Firma. Du hast vorhin gesagt 20 Leute. Mhm. Wie teilt sich das so auf? Also was für Rollen habt ihr? Was für Jobprofile sind das? Wer arbeitet so bei euch?
An sich haben wir in der Firma hauptsächlich Produktentwicklung. Da haben wir so 6, 7 Leute, die es halt möglich machen, dass wir unsere Produkte machen. Das ist auch, glaube ich, die Grundvoraussetzung so für diese Internationalisierung. Wir haben ja eigentlich, wenn wir einen neuen Markt angemacht haben, dann haben wir übersetzt und Werbeanzeige dazu gemacht. Das funktioniert natürlich nur, wenn du ein ganz, ganz besonderes Produkt hast, was sozusagen ja einzigartig ist und nicht nur sozusagen eine andere Farbe, ein anderes Logo drauf hat, sondern wirklich was Besonderes ist. Das ist sozusagen Entwicklung sehr, sehr stark. Dann haben wir natürlich Einkauf, Logistik, Kundensupport mittlerweile, um unsere ganzen Auslandsmärkte und Lager zu bedienen und auch die Produktion. Und dann haben wir halt noch ein großes Marketing-Team dazu. Ne? Also eigentlich sind das so unsere wichtigsten Themen. Ja, und das Marketing-Team besteht ja sozusagen dann alle verschiedenen Kategorien.
Ja, und was mir aufgefallen ist, ist, dass Marketing hat ja bei euch eine für mich total überraschende Besonderheit. Ich glaube, Marketing ist bei euch auch total viel Community-Management, weil wenn man so ein bisschen rund um eure Brand-Research macht, merkt man, dass es total viele Fanboys und Fangirls gibt rund um Boxio. Und jetzt würde ich vielleicht intuitiv sagen, es gibt emotionalere Produkte als eine Campingtoilette. Aber irgendwie hat eure Marke da eine wahnsinnige Anzugskraft und begeistert irgendwie Menschen. Erklär mal, wie das so passiert ist, wie du das wahrnimmst.
Ich würde das so bestätigen, wie du das sagst. Du hast ja auch sozusagen mein Boxio, meine Klamotten angesprochen. Ist natürlich immer schwer zu erklären. Ich glaube, wir haben mit unserem Produkt sofort einen Nerv in der Nische getroffen. Und du hast natürlich ein Produkt mit vielen persönlichen Touchpoints. Jeden Tag, mehrfach, ne? Und auf der Box steht groß Box hier drauf, du setzt dich da mehrfach drauf, so, das ist, du hast einfach immer einen Kontakt zu der Marke, was glaube ich wichtig ist. Dann hat unser Team immer darauf geachtet, dass die Marke immer mit emotionalen Bildern aufgebaut ist. Wir haben immer ganz, ganz viel Wert auf Kundensupport, Kundenservice gelegt, so, ne? Wir sind ein kleines Unternehmen, gerade in der Anfangszeit, wie gesagt, diese Production Hell, wie man so schön sagt, mit den langen Lieferzeiten, da kannst du natürlich nicht viel machen, außer versuchen, die Kunden irgendwie glücklich zu machen. Das haben wir immer versucht. Wir versuchen auch sozusagen auf Social Media sozusagen auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren. Und ja, das führt ja dazu, dass die Leute heutzutage durchaus mit unseren Klamotten rumlaufen, die wir dann sozusagen eher auf Nachfrage gemacht haben. Erst fürs Team, dann für Fans auch noch verlost und dann wollten noch mehr Leute das haben. Sodass wir mittlerweile tatsächlich sogar für Messen extra Boxio Crew Pullover und T-Shirts haben, weil wir sozusagen die Situation hatten, dass bei uns am Messestand so 2, 3 Leute standen, die mit Boxio-Klamotten standen, aber gar nicht von uns waren. Ja, was schon witzig ist irgendwie. Ja. Aber wir sind halt, das Schöne, aber das ist vielleicht auch was Besonderes an der Szene, an der Branche. Die Leute sind halt unterwegs. Wir sind in einem Urlaubsthema, so. Es ist einfach, glaube ich, positiv besetzt. Und wenn wir das als Marke sozusagen mitspielen, dann passt es auch.
Ich hätte auch die Vermutung, also so wie ich, so meine Camping-Erfahrung ist die, dass dann ja auch Leute irgendwie, die sind da zusammen nebeneinander, beieinander auf dem Campingplatz. Irgendwie kommst du ja mit den Leuten um dich herum immer ins Gespräch. Das ist wahrscheinlich auch total viele, ich sag mal, Referrals gibt, wo Leute dann einfach positiv über euer Produkt sprechen und so jemand anderes wieder darauf aufmerksam wird, was dann ja so ein bisschen auch für dieses Community-Thema sprechen würde. Versucht ihr das irgendwie, also lasst ihr das einfach so passieren, in Anführungsstrichen, oder versucht ihr das auch nochmal aktiv zu steuern durch ein Referral-Programm, weiß nicht, 5 Toiletten weiterempfohlen, kriegst eine umsonst oder kriegst Boxy-Merch oder was auch immer man sich so ausdenken kann.
Ja, tatsächlich haben wir das ganz zum Anfang mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn du es hier weiterempfiehlst, so, dann kannst du irgendwie so einen 10-Euro-Gutschein oder so deinem Kumpel weitergeben. Das hat auch funktioniert, aber ehrlicherweise funktioniert ja schon immer so gut. Wir haben jetzt überlegt nochmal, ob wir das mit dem Merch-Thema nochmal aufgreifen, was du sagst, tatsächlich gerade vor kurzem diskutiert, ob man dieses Referral-Programm machen kann. So, aus heutiger Perspektive macht das noch mehr Sinn als zum Anfang. Zum Anfang hatten wir ja quasi nur die Toilette und das Entwicklungsteam hat halt ein Jahr ungefähr an dem Waschbecken entwickelt. Und wir wussten ja nicht, ob das Waschbecken auch funktioniert. Jetzt haben wir gesehen, okay, die Produkte, die funktionieren. Das Grundkonzept, was David sich mal ausgedacht hat mit diesen 4 Produkten, mit denen du dein Auto umbauen kannst, das funktioniert einfach. Da hätte das natürlich Sinn gemacht, das gleich mehr zu forcieren. Aber wir haben eigentlich gesagt, okay, wir verkaufen eine Toilette und dann kommt der Kunde nie wieder. Aber zum Glück kommt er immer wieder und bringt auch noch viele andere mit. Und ja, das Coole, wie du sagst, ne, auf dem Campingplatz, das Schöne ist ja, dass unsere Toilette nicht aussieht wie eine Toilette, aber sie sieht aus wie eine Boxio. So, und du kommst nicht umhin, auch wenn ich auf dem Campingplatz bin, man guckt sich um, man sieht die Produkte einfach. Ja? Ich achte natürlich noch ein bisschen mehr drauf. Ich hatte letztens auch so eine Situation, da war ich mit meiner kleinen Tochter, waren wir zelten. Und ja, wenn du als Gründer irgendwo zelten gehst mit deinen Produkten, dann machst du vielleicht nochmal einen Blogartikel dazu und shootest ein paar Fotos. Und ich hatte gerade so ein bisschen das Boxio-Setting aufgebaut. Und dann liefen hinter mir ein paar Leute lang und die meinten, ach, guck mal hier, die haben ihre Boxios raus, die wollen hier bestimmt übernachten. Ja, wo ich dachte, okay, wenn du wüsstest, wie recht du hast, dann ja. Aber das war cool. Ja? Ja. Direkt hier bei uns an der Ostsee. Das war schon gut.
Und jetzt seid ihr schon, also relevant groß, 20 Leute. Entsprechend, ich vermute mal, 8-stelliger Umsatz wird sicherlich sein. Was ist so die mittelfristige Vision? Wo geht's für euch hin? Werden das noch mehr Toiletten? Werden das noch mehr Produkte? Ich meine, der Markt für Camping-Equipment im weiteren Sinne ist ja riesengroß. Was ist die Vision und der Plan?
Ja, das, was du sagst, stimmt wahrscheinlich. Wir sind ja in den letzten Jahren stark gewachsen, dadurch, dass wir neue Produkte dazugenommen haben und neue Märkte. Ne? Also, sag mal, USA macht bei uns jetzt etwa 15% des Umsatzes aus, Frankreich 15%, UK 10%, Deutschland ist noch so bei 45%. Also, wir glauben, dass wir in den Auslandsmärkten noch stärker wachsen können. So, gerade in den USA kommen wir irgendwie nicht über 2-3% Marktanteil hinaus, wo wir in Deutschland nach unseren Berechnungen Marktführer sind. Wir haben diese starke Marke. Wir haben natürlich jetzt das Thema, dass der Camping-Boom vielleicht so ein bisschen abflaut. Also wir haben ja zu Corona einfach da ein riesiges Wachstum gesehen, sehen, dass die Branche jetzt so ein bisschen kränkelt. Was natürlich unsere große Stärke ist, ist diese Marke in Verbindung mit dem Entwicklungsteam. Also es gibt noch einige Ergänzungsprodukte, die wir dazu machen können. Es gibt einen großen Markt für Wasserfilter. Das bietet sich einfach für unser mobiles Waschbecken total an. Und wir haben halt die Möglichkeit, einfach so mit 3-4 Leuten und richtig guten Herstellern richtig guten Wasserfilter zu entwickeln, der vielleicht auch den Wettbewerb outperformen kann, weil wir einfach ja sozusagen die Boxio-Qualität liefern können, die unser Kunde erwartet. Und ja, so glaube ich, dass wir in den Märkten noch viel stärker wachsen können und ja, auch mit den Produkten, dass wir da noch einiges an Varianz rausbringen. Es wird bald zu unserem Kocher noch das passende Topfset geben, Tische, Stühle, alles, das gesamte Camping-Equipment. Dass du eigentlich nur noch kurz auf ein Gebrauchtwagenportal deiner Wahl gehst, dir einen Bus raussuchst, da die Sache reinstellst und ja, starten kannst.
Okay. Eure erste Firma Duschkraft, hast du ja gesagt, habt ihr auch mit externen Investoren aufgebaut. Wie ist das bei Boxio? Gehört das dir und deinen beiden Mitgründern? Habt ihr da externes Geld mit, weil ihr auch immer wieder Ware vorfinanzieren müsst und wahrscheinlich Leute heute nicht mehr so begeistert sind, at scale vorzubestellen und dann 4 Monate zu warten, nachdem sie schon bezahlt haben? Also wie ist eure Struktur heute?
Ja, die Struktur ist tatsächlich immer noch dieselbe. Also es ist die Duschkraft GmbH, die dahinter steht. Wir sind nicht so richtig, wie man im Startup-Jargon gesagt hat, gebootstrappt, weil wir schon mit sozusagen Erfahrung gestartet sind. Aber wir sind mit Struktur, Erfahrung gestartet, hatten aber eigentlich das Päckchen des Fremdkapitals noch dabei. Also wir konnten zum Glück das ganze Fremdkapital tilgen, haben jetzt sozusagen keine Verbindlichkeiten mehr, haben, wie du sagst, irgendwie, auch wenn man es immer nicht erwartet, aber jedes Jahr im Winter Cashflow-Probleme, weil du für die neue Saison einkaufst und das immer viel Kapital bindet. Das ist, wie war deine Frage nochmal? Hast du die Frage beantwortet? Sorry.
Nee, genau, also ob die Firma vor allem euch dreien gehört oder ob ihr noch andere Investoren mit dabei habt.
Genau, also wir drei halten noch 60% der Anteile und unsere Investoren teilen sich dann sozusagen noch die restlichen Prozente. Ja.
Okay. Ich habe ja selber mit meinen beiden Mitgründern, Tim und Björn, bevor wir Frontrow oder damals noch Fink 3 als Agentur gegründet haben, haben wir auch was anderes gemacht und einen Marktplatz für Weinhändler aufgebaut, der jetzt so, ich sag mal, mittelmäßig gut noch funktioniert hat. Mhm. Da war ja durchaus nicht immer alles leicht und ich bin heute noch total dankbar, dass diese Partnerschaft das so gut überstanden hat und uns das, glaube ich, auch so die Krise eher noch mehr zusammengeschweißt hat, als das vorher jetzt schon aus dem Studium heraus sicherlich der Fall war. Und ich glaube ja, man so Krisen, also wenn man dann durch die Hitze geht, ne, entweder verbrennt so eine Partnerschaft oder man wird halt richtig zusammengeschweißt. Wie hat sich so eure Beziehung von Studienfreunden zu Unternehmern in einem Produkt, das nicht funktioniert hat, jetzt zu einem Produkt, das sehr gut funktioniert. Wie hat sich so das Arbeiten und das Freundesein verändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen das jetzt seit 10 Jahren zusammen und ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Also klar ist, dass das nie so erfolgreich geworden wäre, wenn wir drei das nicht zusammen gemacht haben, ne? Hätten. So ich sozusagen mit dem BWL Finanzen Marketing Hintergrund, David, der so total diesen Produktfokus hat, Arvid, der dann sozusagen noch detaillierter in den Produkten die tatsächliche Umsetzung dieser Produkte im Fokus hat. Und dieses Zusammenspiel macht uns so stark. Also wir sehen ganz, ganz viele Brands um uns herum, wo du so einen Gründer hast, der Entwickler und Marketingchef ist und dann bleibst du halt meistens so auf einem Produkt stehen und kannst so nicht so diese Marke aufbauen. In 10 Jahren Zusammenarbeit zu dritt, jeden Tag in Vollzeit, da kommt es zwischendurch auch mal vor, dass du dich anschreist, ja, da kommt es auch wieder vor, dass du dich dann wieder zusammen betrinkst und ja, ich glaube, wir haben da immer einen richtig guten Weg gefunden, vertrauensvoll und auch ein Stück, also so also einfach dieses Vertrauen ineinander, ne? So, wir wissen, dass wir das zusammen machen, wir wissen, dass wir das zusammen durchziehen und dass egal was passiert, uns nichts passieren kann, ne? Wir haben viel erlebt, wir waren 2-mal fast pleite oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr als fast pleite, aber haben es dann immer wieder rausgeschafft, und jetzt, ja, läuft's gut und das kriegen wir auch verarbeitet, haben ein Riesenteam, haben natürlich, du hast super viel Entwicklung, ne? Wenn wir zum Anfang waren wir zu dritt, zu viert, jetzt 23, wo verschiedene Bereiche aufgeteilt sind, wo wir auch insgesamt immer daran arbeiten müssen, unsere Punkte zu finden und ja, das zusammen Glück zu machen. Wir haben da eigentlich immer einen guten Weg gefunden und wie gesagt, ohne dass wir das zu dritt gemacht hätten, wäre das, glaube ich, nie in die Richtung gegangen, in die es jetzt gegangen ist.
Das kann ich aus eigener Erfahrung total nachvollziehen, würde ich bei uns auch immer sagen. Und deswegen ist es einfach auch, finde ich, super geil, aus so einer Studienfreundschaft schon heraus zu starten, weil man hat schon so ein paar Sachen zusammen erlebt. Es gibt schon irgendwie so ein Grundvertrauen. Man hat schon ein bisschen gelernt, wie man gut miteinander arbeiten kann. Deswegen cool, dass das für euch auch so gut funktioniert mit einem richtig interessanten und coolen Produkt. Das ja wirklich eine inspirierende Geschichte, was ihr da in Rostock aufbaut. Sag vielleicht nochmal so 3 Sätze zum Gründerstandort Rostock, weil ich jetzt so verschiedentlich mit Unternehmern und Unternehmerinnen so aus der Region Kontakt hatte und meine Wahrnehmung jetzt ja total von der Seitenlinie, also aus Hamburg betrachtet, vielleicht ist es auch super subjektiv, aber ich treffe gerade mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die so aus der erweiterten Region kommen. Hast du das Gefühl, da entsteht gerade so ein gutes Netzwerk, ein guter Nukleus?
Ja, ich würde schon sagen, also Rostock und Mecklenburg-Vorpommern sind natürlich sozusagen von der Bevölkerungsanzahl ein bisschen kleiner als Hamburg, Berlin und die großen Inkubatoren. Aber das Gute ist, dass es hier wirklich, wirklich starke Netzwerke gibt. Ne? Also wir haben damals, als wir gegründet haben, mit 4 anderen Firmen zusammen gegründet. Von denen gibt es immer noch 2. Wir sind immer noch im Austausch. Es gibt immer wieder jedes Jahr neue. Die Uni in Rostock macht einen Riesenjob. Auch die Landesregierung ist im Zweifel mit dabei. Das Schöne ist, dass man hier relativ kurze Wege hat. Ne? Also wenn man irgendwas braucht, dann gibt es immer einen Weg, um, weiß ich nicht, Wirtschaftsminister zu erreichen und Hilfe zu bekommen. Das ist, glaube ich, Standortvorteil. Dann ist sozusagen für uns auch der Standortvorteil, dass hier so ein bisschen die große Industrie fehlt. Das heißt, du hast eigentlich nur die Chance, wegzugehen oder was Eigenes zu machen. Es gibt noch viele andere Chancen. Um Gottes Willen, wenn jetzt einer meiner Freunde zuhört und sagt, das kannst du so nicht sagen. Nee, von daher, für uns war klar, wir wollen gerne in Rostock bleiben, weil es unglaublich perfekte, lebenswerte Stadt ist. Und wir haben perfekte Bedingungen gefunden mit Uni-Forschung, Unterstützung von allen und Co. Und da entsteht, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes. Und da sind auch viele gute neue Ideen dabei. Ich versuche da auch als Mentor so ein bisschen was zurückzugeben. Zum Standort. Kann ich nur empfehlen.
Also ein bisschen Standort-Marketing haben wir auch noch gemacht. Stefan, danke, dass du deine Reise da geteilt hast. Chapeau zu dem, was ihr da so entwickelt. Noch mehr Geschichten wie die von Stefan und Boxio gibt's alle 14 Tage in diesem Podcast, überall wo es Podcasts gibt und unter natürlich amazon.de/podcast. In dem Sinne, vielen Dank und schöne Grüße.
Ich danke dir. Grüß zurück.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.